Fest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Stammtisch Episode Nummer 12. Wenn man es genau nimmt mit der Zahl, jetzt sind wir auf der Ersatzbank angekommen und ehrlicherweise, ich glaube, wir fühlen uns alle so ein bisschen. Die Saison für den TSV 1860 München ist leider doch beendet. Es hat nicht ganz gereicht für die Aufstiegsrelegation. Dennoch gehen auch wir in die Nachspielzeit. Wir müssen nochmal reden über das, was da im Audi Sportpark passiert ist. Wir müssen auf die Saison blicken, die, und soweit können wir schon mal vorgreifen, sehr, sehr erfreulich insgesamt gewesen ist, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat. Aber wir müssen reden, tun wir ja eh ganz gerne. Und an diesem Stammtisch darf ich heute erstmal wieder das Bergfest-Inventar begrüßen. Alex und Anja, einen wunderschönen guten Abend.
Servus.
Und wir haben uns Verstärkung gesucht. Der ein oder andere hat es sicher auf den Social-Media-Kanälen schon gesehen. Wir haben uns den Mann geholt, der im Gegensatz zu uns im Audi Sportpark mit dabei war, das Spiel verfolgt hat mit all seinen Facetten und ja, somit auch der perfekte Gast für dieses Bergfest ist. Ich begrüße ganz herzlich und herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest am Stammtisch der Löwen, Florian Eckel vom BR. Grüß dich.
Servus, hi. Prost an der Stelle.
Absolut richtig.
Ein schneller Gast.
Ich glaube, der schnellste Gast, den wir bisher hatten in der Hinsicht.
Tja, Sportreporter muss man halt auch am Glas ein bisschen was können.
Wir wussten, was wir beim Flo bekommen, wenn wir ihn einladen.
Absolut, vor allem, weil ja eigentlich jeder von uns kennt den Flo schon aus beruflichen Verwebungen. Also Flo, erinnerst du dich, vor über 10 Jahren war das mittlerweile, als wir uns bei Münchner Merkur und TZ die Redaktion geteilt haben.
Ja, also war eine sensationelle Zeit. Ich kann mich sogar erinnern, wie du mal, glaube ich, in einem Probetraining an der Grünwalder Straße mitgemacht hast.
Oh ja, das war diese Fan-Elf. Da habe ich eiskalt versagt. Aber beim Jubeln war ich stark.
Jubeln war sehr stark und wir haben es damals mit der Kamera begleitet. Also es war sehr unterhaltsam.
Mhm. Gibt es das noch irgendwo zu sehen? Ist es bei YouTube noch irgendwo online?
Ich weiß es nicht. Ich kann es mal raussuchen. Also ich habe es
raus, dann packen wir es in die Schale noch.
Ja. Ja, Anja und du, Flo, ihr kennt euch ja auch aus diversen Sportterminen.
Wir haben uns oft an der Grünwalder Straße getroffen, Anja. Oft die Interviewpartner geteilt.
Ja. Halt, schau du auf die Kameras. Ich halt die Mikros vorne, okay?
Ja, und auch wie wir vorhin gemerkt haben, auch der Alex hat mit Flo Eckel schon so ein bisschen Berührung gehabt. Und wie haben wir vorhin gelernt, damals war der Alex noch jung und dumm. Heute ist er nur noch dumm.
Richtig, genau so ist es. Nee, wir waren, ich war Hospitant, heißt es ja beim BR, für einen Monat in der Sportredaktion und war da mit Flo 2-3 Mal im Schnitt zusammen. Kann ich mich noch gut dran erinnern. War ganz unterhaltsam.
Das freut mich sehr.
Und lehrreich natürlich auch.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal nachgeschoben hast.
Ganz genau. Also starten wir rein in dieses Bergfest und blicken auf das, was dort am Wochenende in Ingolstadt passiert ist. Versuchen wir mal so ein bisschen chronologisch nachzugehen. Wir waren alle, vor allem hier die Bergfest-Crew, war natürlich voll motiviert. Ich habe auch am Vormittag dieses Samstages eine gewisse Anspannung bei uns in der WhatsApp-Gruppe gespürt. Jeder hat auf seine Art und Weise dieses Spiel verfolgt. Die Nachrichten während des Spiels waren relativ wenig, weil diesmal waren wir tatsächlich voll fokussiert. Flo Eckel, sowieso, du hattest etwas zu tun im Sportpark. Vielleicht mal die Frage in deine Richtung, wie nervös oder wie vorfreudig warst du denn vor dieser Partie? Das macht man also auch nicht jeden Tag.
Nee, absolut nicht. Ich muss ja sagen, ich mache das zum Glück schon jetzt doch auch ein paar Jahre und war mir natürlich der Tragweite dieses Spiels sehr, sehr schnell bewusst, auch die ganze Woche über, habe natürlich auch versucht, eigentlich da nur aufzusaugen, was ich wirklich dann aufsaugen muss und jetzt nicht die ganze Woche von früh bis spät alles zu lesen, denn du kommst ja an ganzen Infos eigentlich eh nicht vorbei. Ich habe dann auch nochmal Michael Kölner Freitagabend telefoniert, fühlte mich sehr, sehr gut vorbereitet auf diesen Ritt, der da anstand und dann war das ein Spiel, also ich muss echt sagen, würde man behaupten, in den Top 3 der aller schwierigsten Spiele, die ich jemals zu kommentieren hatte, war das Minimum auf Platz 2, wenn nicht sogar auf Platz 1. Also das war ja von Anfang an immenses Tempo, super enge Entscheidungen, Zweikämpfe ohne Ende. Und wenn du dann halt gleich mal in der 8. Minute eine rote Karte hast, über die auch das Wochenende danach noch heftig diskutiert wurde, muss ich sagen, ja, wow. Also das war mal ein Start. Denkbar ungünstig für die Löwen, und auch als Reporter sitzt du da, in dem Moment helfen dir deine ganzen Unterlagen, alles, was du gelesen, gehört hast, was du dir über die Saison angearbeitet hast, hilft dir nichts mehr. Da bist du nur noch dann am Gucken, war es ein Foul, war es eine rote Karte, ja, nein. Also, ja, krasses Spiel.
Absolut, ja. Vor allem, es ist ja eigentlich, im Vorfeld ist es ja schon losgegangen, so ein bisschen leichte Spirenzchen zwischen Ingolstadt und München, ein bisschen psychologische Kriegsführung natürlich, jeder hat die Ausgangslage so ein bisschen anders wahrgenommen, aus Löwensicht war vielerorts oder fast die einhellige Meinung, ja, wenn man gewinnen muss, dann ist es eigentlich einfacher reinzugehen, als wenn ein Unentschieden reicht. Ingolstadt hat gesagt, jetzt sind wir wieder in der Spur. Was mich wieder beeindruckt hat, war so dieser Löwen-Fanspalier vor dem Spiel, auf den Autobahnbrücken, wie viele dann tatsächlich nach Ingolstadt zum Stadion gefahren sind. Jetzt, wir haben in den letzten Wochen oftmals drüber gesprochen, Corona-mäßig nicht ganz alles korrekt, aber das war in ganz Deutschland an diesem letzten Spieltagswochenende so ein bisschen der Fall. Müssen wir jetzt nicht nochmal die Keule rausholen, aber grundsätzlich, was das Emotionale angeht, so diese Tragweite dieses Spiels, die war vorm Anpfiff schon wieder immens. Anja, Alex, glaube ich, spreche ich für uns. Für die Bergfest-Crew.
Absolut, absolut.
Völlig. Waren eigentlich Ingolstadt-Fans vom Stadion nicht, oder?
Ja, es waren tatsächlich ein paar da, aber natürlich nicht in der Summe. Und das war natürlich Wahnsinn, wie die den Bus begrüßt haben. Also ich stand da gerade da so auf diesem TV-Compound, wo die Übertragungswägen sind, habe da auch mein Handy drauf gehalten. Das war Wahnsinn. Ja. Also was die gesungen haben, was die abgefeiert haben, allein da hast du dir schon gedacht, wow, dieses Spiel kannst du gar nicht verlieren aus Löwensicht, weil also da reicht's, glaube ich, wenn du als Trainer die Aufstellung an die Wand nagelst und sagst, so, die Fans haben euch gerade gezeigt, um was es geht, wenn es irgendeiner noch nicht kapiert haben sollte. Ja, war.
Definitiv.
Und dann lass uns mal in den Audi Sportpark reinblicken. Ich sag mal, aufstellungsmäßig war es genau das, was man erwarten konnte. Das ist diese Löwenmannschaft, die eigentlich über 37 Spieltage hinweg Spaß gemacht hat, mit leichten Anpassungen in der Winterpause, wenn wir jetzt auf Mervey Biancardi gucken. Aber ansonsten war das genauso zu erwarten. Und die ersten 10 Minuten haben eigentlich genau schon das gezeigt, worauf es geht. Kratzen, beißen, kämpfen, jeden Quadratmillimeter Rasen, ein Spiel auf Augenhöhe. Und dann kommt halt diese erste Situation, die richtig brenzlig war und die dann in der roten Karte für Marco Hiller geendet ist. Flo, du hast es schon angesprochen. Ich muss jetzt ehrlicherweise da auch ein ganz klein bisschen zu Kreuze kriegen. Ich war mir am Samstag verdammt sicher, dass es keine rote ist und dass der Kollege Kaya vom FCI da ein bisschen abgehoben ist. Sieht allerdings, glaube ich, in der 5. oder 6. Wiederholung tatsächlich, dass es eine Berührung gegeben hat, aber eben nicht an dem Fuß, wo man glauben könnte, dass die Berührung gewesen ist, sondern eben am anderen. Und bei einem Tempo, das der vorgelegt hat, reicht eine minimale Berührung aus, damit der zu Fall kommt. Deswegen Chapeau an dieser Stelle an Dennis Aitekin, den ich am Samstag ehrlicherweise schon ein bisschen verteufelt habe.
Ja, wahrscheinlich nicht nur ihn. Ich habe auch das ein oder andere abbekommen im Netz, was man so nachlesen konnte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin noch mal raus. Ich habe mir, als alles vorbei war, weit nach Sendeende, bin ich noch mal in Ü-Wagen zu unserem Techniker hin, habe gesagt, so, bitte die Szene noch mal aus dieser nahen Einstellung, spiel sie mir noch hin, zurück. Ich glaube, ich habe mir das 5 Minuten angeschaut. Immer wieder die gleiche, immer vor, zurück. Ja. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Der trifft den nicht. Also aus der Einstellung. Zumindest nicht an dem Fuß, den er sich danach gehalten hat. Also der ist ja da gefühlt nochmal 17 Meter weiter geflogen, hat sich da den Fuß gehalten, als wäre ab. Und ja, in dem Moment dachte ich mir noch, das gibt's nicht. So ein Scheiß. Und ja, du hockst halt auf der Tribüne oben während des Spiels. Du kriegst die Slow-Mos nochmal ein, zweimal nachgespielt. Aber es ist halt
Der Spiel läuft ja auch weiter. Also ja, du hast ja nicht ewig viel Zeit, nochmal 5 Wiederholungen dir anzugucken. Ja. Abgesehen davon, dass in der 3. Liga auch weniger Kameraeinstellungen da sind, wie jetzt in der 1. Liga beispielsweise.
Ja, aber das war schon, wo ich mir auch gedacht habe, ey. Also in dem Moment ist es als Reporter dann schon schwer, was du da so im Netz an Hate abkriegst. Aber ich möchte in dem Moment auch kein Schiedsrichter sein. Also das ist, was ich da gelesen habe, was manche dem unterstellt haben, was er angeblich bekommen hat.
Dann merkt man halt auch, wie die Emotionen wieder hochkochen. Ja. Ich möchte niemanden hier in Schutz nehmen, aber das sind dann einfach auch emotionale Tragweiten natürlich. Vor allem in so einem Spiel, 9. Minute, rote Karte. Harte Entscheidung, weil man natürlich rein theoretisch auch sagen kann, war das denn eine glasklare Torchance? War es eine glasklare Notbremse? Es war zumindest vertretbar.
Aber was ich auf der anderen Seite wieder sehr, sehr interessant fand oder auch wieder aus Löwensicht natürlich dann auch erschreckend, genau vor dieser Situation, wie sie entstanden ist, hat, das habe ich mit Michael Köln am Freitag noch besprochen, genau vor diesen Situationen hat er die ganze Woche gewarnt. Und es war die erste Aktion oder die zweite Aktion eigentlich von Ingolstadt, weil davor hätten sie ja mit für und wieder zwei Elfmeter kriegen können. Kannst du auch diskutieren, Handregelauslegung, ja, nein. Aber es war zweimal die Hand eines Löwen, ich glaube, es war beide Male Erdmann am Ball. Und nach meinem Verständnis für die Regelauslegung hätte es zweimal Elfmeter geben können. Klar, es gibt keine ausgleichende Gerechtigkeit und wenn er das nicht sieht, kann man nicht sagen, ja, dann hat er das halt gesehen oder ist eine Rechtfertigung dafür, dass er den gegeben hat. Aber ja, die Löwen wussten, was auf sie zukam und sie sind genau in die Falle getappt. Und das war eigentlich so ein bisschen das Erschreckende bei aller Leidenschaft, bei aller Kampfkraft, die die mitbringen. Und auch klasse, dass du dann gegen eine Mannschaft, die nur auf Konter spielt, dann wirklich dich so auskontern lässt.
Das hat mich auch extrem überrascht. Also die Abwehrkette der Löwen ist ja so extrem hochgestanden teilweise, wo du eben, wie Flo sagt, ins offene Messer läufst. Und wir hatten die letzten Wochen ja extrem gute Leistungen der Löwen gegen Lautern. Das war Wahnsinn, auch taktisch. Und das gegen Ingolstadt, das war jetzt echt teilweise ja Hühnerhaufen fast, was die Taktik angeht. Also ich habe zumindest nicht, ich habe nicht diesen klaren Plan erkennen können, der in den letzten Wochen da war.
Gutes Hochstehen macht in dem Fall dann schon Sinn, wenn du Druck machen willst auf den Ballführenden. Das Problem war, sie haben im Mittelfeld halt keinen Zugriff gehabt. Ja. Und wenn du mal geschaut hast, auch Stendera, der hat ja, egal in welcher Position der war, die Bälle mit dem ersten Kontakt versucht, lang drüber zu hauen. Den musst du halt kriegen. Ja. Aber im Laufduell hast du keine Chance. Die sind so sauschnell. Das ist unfassbar. Vor allem Kaya.
Man muss, glaube ich, auch an der Stelle einfach nochmal sagen, das Durchschnittsalter dieser Löwenelf ist ja auch vergleichsweise niedrig. Also, dass da natürlich dann irgendwann schon der Kopf auch einsetzt, du weißt, jetzt geht's um alles oder nichts, das ist, glaube ich, jetzt nicht die einfachste Situation. Anja, du zitierst oftmals aus deinem Volleyballerinnenleben, Psyche bei so einem Spiel, brutal, oder?
Wir haben letztes Mal schon drüber geredet, das sind die Spiele, entweder du bist der Spieler, der sich unsterblich machen kann und will von der Mentalität, also beim Volleyball 24-24, du wirst eingewechselt und gehst zum Aufschlag. Ja, das ist die geilste Situation, finde ich. Aber ich verstehe auch die anderen, die da sagen, oh, nee, also auf die 90 Minuten, die kann ich verzichten, die würde ich heute gerne mal von der Bank anschauen. Die sind vielleicht noch nicht so gefestigt und noch nicht so weit in der Mentalität. Oder du trägst es halt vielleicht auch nicht so in dir, dass du dein Ego so nach außen kehrst in so einer Situation. Schwierig.
Du musst in so einer Situation du musst eine Arschlochtruppe sein. Ja. Auf gut Deutsch gesagt. Und Ingolstadt ist eine Arschlochgruppe, und zwar im positiven Sinne.
Und du musst für dich selber auch wollen, dass dein Name am nächsten Tag in der Zeitung steht. Ja. Egal, ob's Himmel hochjauchzend ist oder ob du quasi den kompletten Schatten abkriegst. Ja. Mit beiden musst du klarkommen und dann kannst du's.
Fakt ist aber auch, dass ab dem Zeitpunkt jeglicher Matchplan sowieso hinfällig war.
Ja.
Mir hat ein Marius Wilschern leid getan, irgendeinen musst du raustun, damit du einen frischen Keeper wieder aufs Feld bringen kannst. War natürlich undankbar. Bevor wir jetzt aber den restlichen Spielverlauf uns so ein bisschen noch zu Gemüte führen, möchte ich ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen setzen. Chapeau vor Tom Kretschmer.
Ja.
Du feierst hier dein Profidebüt. Die undankbarste Situation überhaupt. Und der Kerle macht ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich rede jetzt nicht nur von Paraden, ich rede auch von breiter Brust. Einfach hinstellen und sagen, ich mach das jetzt. Der hat doch auch diese eine 1-gegen-1-Situation, ey, lecco mio, da hat er sich vom Killer-Hiller aber ein bisschen was abgeguckt.
Ja. Aber habt ihr auch gesehen, der ist dann auch auf seine Abwehr zugeschossen und hat die richtig schön zusammen manövriert, dass das so nicht geht und sie ihn nicht alleine lassen können. Ich fand's so groß, was der gebracht hat. Also das war richtig schön anzuschauen.
Also ich muss eh sagen, wenn du so ein bisschen mal zurückguckst in die Historie der großen Löwentorhüter, Torhüter haben ja eigentlich einen absoluten Vollschatten, muss man ja so sagen. Und Hiller hat
sich. Sprichst du aus Erfahrung, lieber Flo Eck.
Kommen wir vielleicht später dazu. Nee, aber es ist wirklich so. Also ich tausche mich auch oft mit Michi Hofmann aus oder auch mit anderen Torhütern. Und dieser Kretschmer, der hat echt einen Sockenschuss. Genau, wie du gerade schon auch gesagt hast. Das ist Wahnsinn. Also dann so die Eier zu haben und zu sagen, so, das ist mir jetzt völlig wurscht und dann auch so auf die Leute zuzugehen. Und das ist das, was mir beim Hiller manchmal so ein bisschen fehlt. Ist, glaube ich, ein echt ein netter, lieber Kerl, der natürlich auch unsterblich wurde damals im Derby, als er sich da quasi Blut verschmiert, da nochmal mit dem Kopf voraus dann wieder in die Beine der Bayern-Spieler reingeworfen hat. Aber was der Kretschmer, wie er auftritt, auch wie er die Vorderleute anschreit und mitspielt und alles, also Hut ab, das ist echt, da glaube ich, könnte es, wenn es mal wirklich zum Showdown kommt, er oder Hiller in den nächsten Jahren, könnte es für Marco vielleicht mal eng werden irgendwann.
Das ist doch genau das, was du als Trainer eigentlich haben möchtest. Du möchtest ein Torhüter-Duo, das sich bettelt und sich zu Höchstleistungen hochbettelt. Also gibt's denn jetzt eigentlich was Besseres? Sagen wir mal so, auf der Torhüter-Position hat der Löwe jetzt erstmal kein Problem.
Nee. Übrigens auch in der dritten
Halbzeit. Ingolstadt.
In der dritten Halbzeit übrigens auch nicht. Also ich habe bei Yvonne Mölders in den Livestream geschaut, als sie am Trainingsgelände gefeiert haben. Da war ja Tom Kretschmer auch ganz vorne dabei.
Ja, auch das gehört dazu. Also, du kannst den Wahnsinn auch nach Abpfiff nicht bremsen. Das ist nicht so, dass du den Gestörten quasi in den Schrank stellst und sagst, so, du bist jetzt mal wieder, hältst dich jetzt 7 Tage zurück und nächsten Samstag darfst du wieder raus. Das ist halt leider immer da.
Ja, also was hat der Löwe im Tor? Einen Wahnsinnigen im Tom Kretschmer und im Psychopathen, Zitat Nono Kosu in Marco Hiller. Tolle Voraussetzungen für die nächste Saison. Also, wie gesagt, von dieser Seite ganz großen Respekt an Tom Kretschmer für 79 grandiose Minuten in Ingolstadt. Er hatte noch einen Elfer gehalten, kommen wir nachher auch nochmal ganz kurz dazu. De facto, Spielplan oder Spielplanung seitens Michael Kölner war natürlich über den Haufen geworfen. Hat natürlich Ingolstadt extrem in die Karten gespielt, wobei 60 es sich ja gut gewehrt hat. Es ist ja nicht so, dass die untergegangen sind, sondern da war Wille da war Kampf da. Letztendlich geht halt Ingolstadt durch Kutschke in Führung in der 26. Minute, was halt einfach auch gut gemacht ist. Das muss man halt auch anerkennen. Ingolstadt steht ja auch oder war jetzt in dieser Saison nicht zu Unrecht dort oben unterwegs. Und was dann eigentlich für meinen Geschmack dann so ein bisschen der Neckbreaker ist, ist halt eine Minute vor der Pause, das 2-0 durch Stendera. Das ist die dümmste Situation gewesen überhaupt. In dem Moment war das Thema eigentlich schon mit dem Wissen, jetzt brauchst du dann 3 Buden in der zweiten Halbzeit zu ziehen. Das ist dann einfach eine andere Geschichte. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, Löwen belohnt euch vielleicht noch selber, zeigt, dass ihr Kampfgeist habt. Aber ich glaube, jetzt erwartet es niemand mehr. Wenn es irgendjemand erwartet hat, jetzt sowieso nicht mehr. Aber einen Vorwurf da der Truppe zu machen, sorry, nein. Nein, finde ich, ist nicht möglich. Alex, Anja.
Ich habe nur immer dem Schiri Vorwürfe gemacht. Ich habe eure Rolle einfach jetzt mal eingenommen, gell? Und als dann, Flo, dein Arbeitgeber, Nahaufnahme nach der Halbzeit, kommen Aitekin und Kutschke zusammen aufs Feld und lachen. Das hasse ich. Wie die Sau hasse ich das. Weil wenn ich verliere, sage ich immer, Der ist doch geschmiert. Schau doch mal, wie der mit dem lacht. Ah ja, da haben die zwei Spaß, gell? Das war genau die Einstellung, die mir so Zucker gegeben hat. Da habe ich ihn kast bis zum Ende des Spiels. Obwohl wir es ja selber verloren haben.
Und wir genau wissen, dass es totaler Käse ist. Ja, aber wenn du halt in deinem Emotionswahn bist.
Ja, du kannst doch nicht anders. Und da kam das so auf meinem riesigen neuen Fernseher. Das hat mich flach gelegt. Da war ich dann raus.
Ich war zur Halbzeit ehrlich gesagt auch raus. Also wer da noch dran glaubt hat, dass sie jetzt 3 Tore schießen. Wobei, sie haben ja die Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit. Es war ja nicht so, dass sie dann sich ergeben hätten nach der Halbzeit, sondern die Chancen wären ja da gewesen und die waren riesig. Aber irgendwie hat es dann eben auch nicht sollen sein. Ich habe von der ersten Minute an so das Gefühl gehabt, dass einfach vieles gegen 60 läuft in dem Spiel. Das war, ja, sie waren, man muss es auch sagen, wahrscheinlich hätten sie es auch in Gleichzahl verloren, dieses Spiel. Ingolstadt also war einfach auch ein Ticken besser.
Ich muss auch sagen, ich finde, dass der Matchplan von Ingolstadt, rote Karte hin oder her, definitiv halt besser funktioniert hat. Weil die haben ihren Stiefel durchgezogen mit den langen Bällen über die Kette. Und gerade, wenn du gerade eine rote Karte kassierst, dann muss ich ein bisschen defensiver spielen, muss ich absichern. Und Ingolstadt hat ja weitergemacht mit den langen Bällen. Also musst du dir vorstellen, die Löwen haben sich in Unterzahl auskontern lassen. Ja. Auswärts, das gibt's normal nicht, weil Ingolstadt ist so eine Mannschaft, stell dich hinten rein, mach eng, dann spielst du 0-0. Weil das Einzige, was sie können, schnell umschalten, lange Bälle und dann Shepherds und Standardsituationen. Klar, das ist ein Riesending. Aber ja, es war unglücklich und nach der Pause, aber haben halt die Löwen echt nochmal Gas gegeben, auch wenn es halt schwer ist. Klar, im Konjunktiv wirst du nie ein Fußballspiel gewinnen, aber kann man sich überlegen, was wäre gewesen, als Neudecker da den Ball vom Keeper in Fuß gespielt bekommt am 16er, wenn er da ruhig bleibt, einen Anschlusstreffer macht, bisschen früher, was dann noch möglich ist, aber ja.
Aber gell, Leute, der Löwe wäre doch kein Löwen-Fan. Ist euch nicht auch so gegangen, als dann das der Anschlusstreffer durch Erdmann gefallen ist? Da habe ich dann auch wieder gedacht, okay, jetzt kommt noch zweimal Sascha Mölders und dann haben wir es, gell?
Dann steigen wir auf und dann kaufen wir einen Brasilianer.
Ja, genau. Da war's dann wieder 10 Minuten da, dieses Gefühl, wir schaffen das.
Da habe ich ein Spiel vor Augen gehabt in dieser Situation, nämlich...
Lass mich raten, Alex.
Du weißt
Lass mich raten.
Du weißt
ich weiß es. DFB-Pokal 2008, Aachen, ja, 60, es steht bis zur 83. Minute 2-0 für Aachen und dann kommen die Löwen und drehen das Ding.
Ähnlicher Spielverlauf, ja. Und sofort dran gedacht, aber leider.
Man muss natürlich, glaube ich, auch sagen, diese Löwenelf hat es in dieser Saison auch geschafft, so diesen Mini-Glauben ja, oder diesen Funken immer so ein bisschen am Lodern zu lassen, weil du dieser Mannschaft alles zutraust. Also vor allem auch im Positiven. Das muss man natürlich jetzt auch einfach mal über das Ganze stellen. Also es gab Zeiten, da war 60-1-0 hinten und hast gesagt, naja, okay, das Spiel können wir eigentlich beenden. Die Zeiten sind lange vorbei. Also gefühlt. Mittlerweile sagst du, okay, 1-0, ja, so, und die Truppe hat Eier. Also das ist eine andere Denkweise mittlerweile. Mir geht's zumindest so. Das hat sich total verändert.
Und du musst natürlich auch sagen, am Ende haben sie den Aufstieg oder die Relegation nicht in diesem Spiel final verloren. Da sind Spiele dabei gewesen, die ich auch für die Sportschau begleitet habe, zum Beispiel zu Hause gegen Zwickau. Da haben die Löwen in der ersten Halbzeit drei Riesendinger, müssen 2-3-0 führen. In der zweiten Halbzeit kommt Zwickau einmal über die Mittellinie, trifft und gewinnt das Spiel 1-0. Also die sind heimgefahren und fragen sich wahrscheinlich heute noch, wie die das Spiel überhaupt gewinnen konnten.
Da gab es einige. Da kommen wir nachher in der Saisonrückblick auch noch im Saisonrückblick drauf. Aber absolut, da werden wir drauf kommen und die Zahlen sprechen da Bände, so viel kann ich schon mal
Dann darf verraten. Ich es endlich sagen. Die letzten Folgen habt ihr mich immer aufgehalten, nicht zurückzuschauen.
Wir wollten immer nach vorne gucken, aber heute dürfen wir den Rundumblick machen. Ist überhaupt kein Thema. Nein, und dann gab es ja das 2-1, das durch den Earthman, der sich quasi mit einem Tor aus dem Löwentrikot verabschiedet. Wie gesagt, da hat die Hoffnung nochmal so ein ganz klein bisschen gekeimt und dann gab es in der 90. Minute den Elfer für Ingolstadt und Tom Kretschmer, coole Socke.
Apropos Elfer, ich habe immer Caniccia Elfer bei Ingolstadt. Jedes Mal, Flo, als du Elfer gesagt hast, in deinem Kommentar, bin ich kurz hochgezuckt, aber dachte, was ist jetzt schon wieder los?
Da muss ich an meiner Aussprache arbeiten, Elfer. Und damit meine ich nicht Giovanni.
Okay, wir galoppieren wieder in die richtige Richtung, ich merke schon. Naja. Nein, aber da gab es dann... Es war dann eine kuriose Szene, dass dieser Elfer nicht wiederholt wird, sondern dass es direkt wieder einen Elfmeter gegeben hat. Da können wir uns jetzt auch, das war nicht kriegsentscheidend. Fakt ist, dieses Spiel war voller kurioser Situationen, die du in so einem Endspiel nicht unbedingt erwartest. Und der DFB hat grundsätzlich weitblickend geplant gehabt zu sagen, wir schicken dort Dennis Aitken hin. Das war auch für ihn kein einfaches Spiel. Und es war bestimmt nicht alles 100% richtig, aber es gibt einfach in der dritten Liga auch keinen Videobeweis. Ich mag den sowieso nicht. Manchmal würde man ihn sich wünschen. Ist egal, Fußball pur, aber die Ruhe auf dem Platz hat er ausgestrahlt letztendlich. Also und der Schiri war es definitiv nicht. So.
Nö.
Glaube ich, das kann man so festhalten. Fakt ist, was dann die Fans nach dem Spiel wieder gemacht haben, diese Dankbarkeit für diese Saison, keinerlei Vorwürfe, weder gegen einen Marco Hiller noch gegen einen anderen Spieler, der eine Chance verballert hat, auch nicht gegen einen Stefan Lex, der mir mittlerweile richtig leid tut, ein Sascha Mölders, der heulend auf der Bank sitzt, dem man einfach diese Emotionen von oben bis unten einfach... Schlimm. Abnimmt, da muss man ganz deutlich sagen, das zeigt, was dann mittlerweile bei 60 gewachsen ist und auch die Bilder von der Grünwalder Straße am Abend, wo dann einfach gefühlt nochmal 500 Fans stehen und sagen, danke für diese Saison, Leute. Würde sich manch ein Verein wünschen, sowas.
Das hat mich tatsächlich am meisten gewundert, oder am meisten gefreut, dass die Fans sich so zu 100% oder wahrscheinlich zu 99%, weil einer ist immer ein Querschläger, hinter die Mannschaft gestellt haben. Eigentlich hätte ich mir auch erwartet, dass so ein paar laute Stimmen sagen, ja, war doch klar, dass es jetzt im Entscheidungsspiel irgendwie wieder schief geht oder so. Aber das war ein ganz, ganz tolles Standing aller Fans, fand ich.
Ja,
dass sie da so dabei waren. Also die Mannschaft hat quasi die ganze Leistung der Mannschaft und auch, dass die Fans sich so krass mit dieser Drittligamannschaft identifizieren, glaube ich, ist es, dass sie das verziehen haben auch, dass sie es vielleicht nicht gemacht haben in dem
Spiel. Es ist dieses Ding, was jahrelang gepredigt wurde, was aber einfach nicht zum Tragen gekommen ist, dass du als Löwenfan eigentlich nur sehen willst, dass die Mannschaft alles gibt. Wenn es nicht reicht, dann wird dort keiner böse sein, wenn es eine Mannschaft ist, die sich zerreißt.
Genau.
Aber über viel zu viele Jahre, ich sag fast toujours in der zweiten Liga, war das halt nicht der Fall und deswegen war der Groll sehr groß. Das hast du jetzt in der Form nicht mehr.
Außerdem haben wir ja unser ausgegebenes Saisonziel erreicht. Wir sind Vierter geworden.
Ganz
das
wichtig.
War das Ziel.
Ja.
Ganz wichtig. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich freue mich auf den DFB-Pokal nächstes Jahr.
Ich auch.
Das ich freue mich schon auf die Auslosung. Ja. Wobei man schon hört, dass hinter den Kulissen die Enttäuschung dann doch größer war, als sie nach außen gezeigt wurde.
Ja.
Also weiß ich aus sicherer Quelle, dass da auf jeden Fall sich sehr darüber geärgert wurde, dass es eben nicht geklappt hat heuer. Und dass es nur natürlich in Anführungsstrichen Platz 4 wurde.
Die Frage ist ja auch, wie ist es dazu gekommen? Du hast ja wieder bis zum letzten Spieltag die Chance gehabt.
Ja.
Na, also wäre ja komisch, wenn jetzt jeder sagt, na, ist doch super gelaufen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn eben diese Aufholjagd nicht gewesen wäre, wenn der Kampf nur noch um Platz 4 gegangen wäre, hätte jeder gesagt, jetzt ole, ole, super.
Ja. Eben. Es war immer die Frage, woher du kommst, ja, klar.
Ganz genau. Machen wir den Deckel drauf auf Ingolstadt. Ich glaube, wir müssen jetzt da nicht jede Situation nochmal durchpflücken. Fakt ist, die Saison für den TSV 1860 München ist beendet. Und lass uns mal einen kleinen Blick drauf werfen, denn die Saison war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Und liebe Bergfest-Crew, ich habe es vorhin angekündigt, Flo's Fakten eskalieren heute so ein bisschen. Ich werde euch jetzt ein Infos geben, dass euch die Ohren schlackern. Verspreche ich euch. Vieles werdet ihr schon gehört haben, manches im Detail vielleicht so noch nicht. Und das unterstreicht aber insgesamt alles wieder das, was wir gesagt haben. Diese Saison der Löwen war außergewöhnlich. Ich bin ja durchaus jemand, der ganz gerne auch mit Zahlen jongliert. Und eine Zahl, die ich zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend finde, da kann man jetzt wieder über die Kollegen von Transfermarkt.de immer wieder so ein bisschen lächeln, aber ich finde es ganz gut, die schätzen das Ganze so ein bisschen ein, du hast zumindest so ein bisschen Gefühl dafür. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie ist denn der Marktwert des Kaders und wo landet das Team am Ende der Saison? Und das ist absolut beeindruckend, denn von der Differenz her oder beziehungsweise von der Marktwerttabelle hätte der TSV 1860 München in dieser Saison Platz 13 belegen müssen. Das macht einen Unterschied von plus 9 und es gibt genau einen Verein, der noch mehr Plätze weiter oben gelandet ist, als er eigentlich gerankt wäre. Das ist richtig. Die sind nämlich eigentlich auf Platz 17 gelistet, sind am Ende Siebter geworden. Chapeau.
Respekt. Ja.
Und dreimal dürfte raten, wer am weitesten nach unten abgeschnitten hat.
Bayern 2.
Wahrscheinlich. Absolut, 17 Plätze weiter unten als eigentlich prognostiziert. Aber finde ich bemerkenswert. Also das ist auf alle Fälle stark. Dann gucken wir doch mal weiter. Was haben wir denn hier noch Schönes an Daten? Das sind so viele Zahlen, da wird der Rechner langsam.
Ich will gar nicht wissen, wie viele Tabs du offen hast.
Nein, das möchtest du
nicht. Bei mir sind da nur so Shopping-Tabs immer oben.
Nein, alles gut. Hier haben wir mal eine Tabelle. Was das Durchschnittsalter?
Schau, dem Flo Eckel werden schon zu viele Zahlen, der trinkt schon.
Ja, wir sollten mir die Zahlen schauen gerade.
Am Stammtisch darf man trinken. Ich lade jeden dazu ein. Also auch wenn ihr daheim seid, macht euch noch ein Bier auf. Wir haben noch ein bisschen. 60 hat im Schnitt den zweitjüngsten Kader in der gesamten Liga gehabt. Mit 24,2 Jahren. Und was ich auch bemerke.
Und das trotz Sascha Mölders.
Ja,
den,
und
der hat den Schnitt ja.
Das ist der nächste Punkt. Und was man auch sagen muss, es sind halt auch nur 5 Legionäre. Also Durchschnittsalter, aber auch so viele aus der eigenen Jugend und auch Spieler, die für die deutsche U-Nationalmannschaften spielen könnten. Das ist schon auch beeindruckend, finde ich.
Ja. Ohne Sascha wären es wahrscheinlich nur 21,1 Jahr oder so gewesen. Deutlich runter.
Ja. Das halte ich durchaus für
einer möglich. Zieht den Schnitt immer nach oben.
Ja. 60 München hat auch das treffsicherste Duo der Liga mit 31 Buden bestehen aus Sascha Mölders und Philipp Steinhardt. Das finde ich auch bemerkenswert.
Mittelstürmer und Außenverteidiger.
Und Außenverteidiger, ja.
Total irre. Und so viele Elfer waren sie ja gar nicht.
Ja, aber er hat sogar noch zwei verschossen.
Stimmt. Dann hat er doch eine Zeit lang auch gar nicht mehr geschossen.
Dann eine Tabelle, die ich unfassbar finde. Tatsächlich. Und zwar würde man eine Drittligatabelle nach nationalen Torschützen führen. Spitzenreiter 1860 München mit 74 Punkten aus 38 Spielen und auf Platz 2 Dynamo Dresden mit 66 Punkten. Das sind 8 Punkte Unterschied.
Tja.
Das ist irre. Und eine Tordifferenz von plus 40. Irre. Absolut irre.
Auf welchen Unterseiten bei transfermarkt.de treibst du dich da rum? Ja. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Ihr wolltet Faktenfloh, ihr kriegt Faktenfloh.
Das ist ja Wahnsinn.
Die Seite hättest du mal dem Yogi früher schicken sollen.
Ja.
Aber er hat immerhin Kevin Volland mitgenommen. Das ist ja schon mal aus eben. Löwensicht der Anfang.
Also. Eben. Nein, und jetzt kommen wir eigentlich auf die Tabellen, die wirklich das aussagen, woran es dann letztendlich auch gehapert hat. Die Heimtabelle der dritten Liga. 60 belegt am Ende Platz 4 mit 32 Punkten aus 19 Spielen. Und wir haben es in der letzten Folge ja schon mal angedeutet. 8 Siege sind schön, aber 8 Unentschieden daheim, die sind halt einfach nicht. Und da merkt man dann, wo es halt so ein bisschen hapert. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Ergebnisse in dieser Saison zu Hause anguckt, du hast bereits am zweiten Spieltag ein 1:1 gegen Magdeburg. Okay, damals war noch nicht ganz klar, wie sehr die strugglen. Aber dann hast du eine Heimniederlage gegen den MSV Duisburg. Du hast ein Heimunentschieden gegen Uerdingen. Da kommt dann ein 1:1 gegen Meppen. Flo, du hast es gesagt, 0:1 gegen Zwickau zu Hause. Das darf halt dann nicht passieren.
Ganz das gut sind einfach. Definitiv 5 Punkte, die dir fehlen, weil keine Fans im Stadion waren.
Ja.
Der typische Löwenheim-Vorteil.
Man muss aber auch sagen, dass sich die Mannschaft im Laufe der Saison auch deutlich weiterentwickelt hat. Also du hast gerade am Anfang, ich erinnere mich auch sehr gut an das Spiel gegen Magdeburg, das war ähnlich vom Spielverlauf, viele kamen und haben sich nur hinten reingestellt im Grünwalder. Ob mit Fans oder ohne Fans. Ohne Fans war es sogar noch ein bisschen einfacher, weil dann musste nicht hier gegen 12 Mann ankämpfen. Und da haben sich die Löwen einfach schwer getan. Gegen tiefstehende Mannschaften, da hat es spielerisch halt einfach nicht funktioniert. Es hat auch lange gedauert, bis Richie Neudecker richtig in Form war, richtig in Schuss war. Der kam aus Holland, hat da wenig gespielt. Da war es auch nicht so lauf- und kampfintensiv. Das heißt, der Typ kam quasi, wenn du willst, aus dem Sommerurlaub und hat plötzlich Profifußball gespielt. Und das war halt einfach eins der Probleme. Die Mannschaft hat sich noch nicht so gefunden. Sie waren spielerisch, hat's hier und da gehakt. Und nur lange Bälle auf Sascha Mölders knallen und dann hoffen, dass der es irgendwie richtet. Das hat halt damals noch nicht so funktioniert. Also das war in der Rückrunde deutlich besser.
Mal abgesehen davon, dass Sascha Mölders, ich glaube, jetzt nicht mehr zum Sprintkönig wird.
Ja, wenn er es denn niemals war.
Wenn er mal Fahrt aufgenommen hat, dann ist er nicht aufzuhalten. Die ersten 10 Meter sind schwierig, aber dann
wieder Kugelpizza Ilton damals.
Sozusagen.
Da gehst du auch freiwillig auf die Seite.
Den Preis
wenn er dich trifft, ja, ist unangenehm.
Nein, also man kann den Löwen nicht viel vorwerfen, aber diese 8 Unentschieden zu Hause, die tun halt weh. Ansonsten ist es bemerkenswert, die zweitmeisten Heimtore in der Liga geschossen mit 36, die viertwenigsten kassiert mit 19, zweitbeste Heimtordifferenz mit plus 17 und aber wie gesagt, 8 Remis sind hart und nur Kaiserslautern hat mehr Remis zu Hause gespielt als 60 achtmal, Lautern satte 11 Mal. Das ist halt dann etwas, was dir den Aufstieg kosten kann. Lass uns vielleicht auch mal kurz mal auf die Auswärtstabelle gucken. Die ist nämlich auch nicht gerade uninteressant. 60 auf Rang 2, nur Rostock besser. 60 aus 19 Spielen, 34 Zähler geholt. Die zweitmeisten Auswärtstore geschossen, 33 an der Zahl. Nur Ferl hat mehr getroffen, was ich insgesamt sowieso bemerkenswert finde. Und auch nur die drittwenigsten Tore auswärts kassiert mit 16 und mit Abstand, mit absolutem Abstand auch die beste Tordifferenz auswärts, plus 17. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Wahnsinn dafür, dass 60 eigentlich auswärts jetzt nie die Mega-Macht gefühlt eigentlich gewesen ist. Gigantisch. Das ist Wahnsinn. Die Frage ist halt, inwieweit haben da die Geisterspiele ihr Übriges getan? Werden wir, glaube ich.
Am Ende des Tages ist, wie Flo sagt, entscheidend, dass sie sich weiterentwickelt haben. Und wenn der wenn das Grundgerüst, es gab ja schon viele Vertragsverlängerungen, gleich bleibt und man an den einen und anderen Stellen nachjustiert, wie Michael Köllner ja schon verlauten ließ, dass es ein paar Spieler braucht, dann macht das Mut, weil die können sich einfach weiterhin einspielen und gehen als Kollektiv in die neue Saison.
Und wann gab es das denn? Wann gab es das bei den Löwen? Gab es überhaupt mal, dass sie, was haben wir jetzt Ende Mai, dass eigentlich feststeht, wer den Kern der Mannschaft in der nächsten Saison bilden wird? Also es gab es ja, seit ich denken kann, überhaupt nicht, dass jetzt 20 Spieler eigentlich fix sind. Oft war es ja so, dass du irgendwie im Sommertrainingslager noch 4 neue geholt hast, weil du irgendwie den Kader vollbringen musstest. Und so kannst du dich jetzt punktuell verstärken. Das werden sie tun und dann greifst halt nächste Saison an. Man muss aber auch sagen, dass es nächste Saison einfach den Ticken schwieriger wird vom Kopf her, weil nächste Saison wirst du einer der Top-Favoriten sein auf den Aufstieg. Die Liga wird, zumindest was die Namen angeht, schwächer. Und dann wird es natürlich kopfmäßig deutlich komplizierter. In der Saison hat jeder gesagt, ja, wenn es klappt, dann ist super, wenn nicht, ja, auch nicht schlimm, Platz 4 auch super. Aber die Herangehensweise nächste Saison wird eine andere sein.
Die wird aber eine andere sein. Aber ich glaube, genau da kannst du ansetzen. Es gibt da noch so einen anderen Verein in München. Die haben nach der bittersten Niederlage im Jahr drauf den größten Erfolg ihrer Vereinshistorie geschafft. Also man sieht oft, wie solche Niederlagen, Mannschaften gerade, die zusammenbleiben, zusammenschweißen, wie da plötzlich was wächst, wo du dann sagst, so, jetzt zeigen wir es erst recht. Ja. Und vor allem mit Blick auf die kommende Saison, was da hochkommt, ist jetzt nicht besonders dolle und was da runterkommt, vor allem aus der zweiten Liga, das ist überhaupt nichts. Also will jetzt nicht sagen überhaupt nichts, Würzburg, klar, hat auch immer wieder seine Qualitäten, aber sowohl Braunschweig als auch Würzburg, das waren jetzt keine Mannschaften, die aus Betriebsunfällen runterkommen, wo du einen brutalen Kader hast, die dann sagen, gut, dann haben wir halt immer noch einen halben Erstligakader und steigen dann sofort wieder auf, sondern das sind dann Mannschaften, die waren schon in der zweiten Liga, wurden nicht besonders verstärkt, kommen runter, dann musst du gucken, wie löst sich die Mannschaft auf, willst du die Spiele überhaupt halten? Da ist es ungefähr Winter, bis die einigermaßen mal im Saft stehen. Hat man bei ganz vielen Beispielen in den vergangenen Jahren gesehen.
Ich finde den Punkt mit dem gestärkt aus so einem Dämpfer zurückkommen, finde ich absolut richtig in der Situation. Ich glaube schon, dass in dieser Mannschaft, vor allem weil der Kern jetzt eben zusammenbleibt, auch jetzt ist erstmal die Trauer da gewesen. Dann war das beeindruckende Erlebnis, wie viel positives Feedback du trotzdem noch bekommen hast. Und jetzt glaube ich, jetzt über diesen Urlaub, der ja jetzt 3 Wochen lang sein wird, wird sich eine gewisse Wut anstauen. Nicht nochmal. Nächstes Jahr möchte ich mich feiern lassen, weil wir es geschafft haben. Da bin ich der festen Überzeugung. Und jetzt sind wir schon mitten in der Betrachtung der dritten Liga 2022. Es stehen ja noch nicht alle Teilnehmer fest. Es ist aber schon mal bemerkenswert, dass beide Drittliga-Aufsteiger des letzten Jahres wieder runterkommen mit Braunschweig und Würzburg. Die werden einen gewissen Aderlass haben, die werden wieder hoch wollen, aber das sind jetzt nicht die Mega-Großkaliber, gebe ich euch vollkommen recht. Dann wird spannend zu sein, Osnabrück oder Ingolstadt in der Relegation. Das ist, ich glaube, das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aus der Regionalliga steht bisher nur ein Aufsteiger fest und das ist der FC Viktoria Berlin. Ganz interessant, die werden höchstwahrscheinlich ihre Heimspiele im Olympiastadion austragen müssen, weil das heimische Stadion Lichterfelde ja nicht drittligatauglich ist.
Schreit nach einer Auswärtsfahrt.
Das schreit nach einer Auswärtsfahrt. Vor allem, ich glaube, Abstände können dort ganz gut eingehalten werden, wenn es ist.
Ist dann irgendwie wie ein Geisterspiel, nur mit 60 Fans, oder? Ich weiß nicht.
Nachdem die Hertha das schon nicht vollgekriegt hat.
Ja.
mach mal einen Viererbus, gell?
Ja. Absolut.
Ich wollte immer schon mal wieder Bus fahren.
Dann wird es ja noch das Entscheidungsspiel geben zwischen dem Sieger der Playoffs aus der Regionalliga Bayern und der Regionalliga Nord. Aus Nord ist es der TSV Havelse.
Ich lege mich auch schon aus bayerischer Sicht fest.
Ja, und aus bayerischer Sicht ganz frisch auf den Teller gekommen sind die Ergebnisse aus der Playoff-Regionalliga Bayern. Da ist jetzt nämlich die Hälfte der Spiele gespielt und es führt nach Halbzeit dieser Playoff-Runde auf Platz 1 Schweinfurt, 2 Spiele, 6 Punkte. Platz 2 Bayreuth mit 3 Punkten und Aschaffenburg jetzt mit 0 Punkten, die können wir eigentlich schon mal rausrechnen. Es wird sich also zwischen Schweinfurt und Bayreuth entscheiden. Bayreuth eben 4:0 gegen Aschaffenburg gewonnen, also auch ein Statement. Schweinfurt oder Bayreuth, einer von beiden gegen Havelse, der Sieger geht hoch. Und da glaube ich, sind wir jetzt ein bisschen bayerisch-patriotisch, also ganz ehrlich, nachdem wir jetzt ein bisschen bayerischen, schrägstrich münchnerischen Aderlass hatten oder haben werden in der dritten Liga, schaut's doch bitte, dass bitte noch ein bayerischer Vertreter hochkommt.
Ja.
Seid's doch so gut.
Ja.
Da muss der Flo auch nicht immer so weit fahren.
Naja, Schweinfurt ist jetzt nicht der nächste Weg, aber besser als Havelse.
Heißt das, du liebäugelst wohl auch mit Schweinfurt, oder?
Ich gehe mal davon aus, zumal ich ja auch den Trainer Tobi Strobel noch einigermaßen kenne, der mal im Pivinzerit Trainer war. Und da auch, wenn ich mich recht erinnere, ein paar ehemalige Löwen im Kader auch noch stehen. Also
Daniel Adlung, Thomas Haas, Sportdirektor Robert Hettich, auch bei den Löwen ja lange in Amt und Würden.
Da würde ich mich auch festlegen.
Also von der
Christian
Böhnlein dürfen wir nicht vergessen.
Genau, Böhnlein, aber auch wenn bei Bayreuth mein guter alter Freund Markus Ziereis das wahrscheinlich nicht gerne hören würde und ich würde es ihm so gönnen, wenn der Zier den gefühlt 27. Aufstieg in seiner Karriere feiern könnte. Aber ich glaube, das wird schwer für Bayreuth, für die Oldstadt.
Für die Oldstadt, ganz genau. Ja, ich sag mal, aus Sicht des Bayerischen Rundfunks wäre natürlich noch ein weiterer Teilnehmer aus Bayern natürlich auch eine feine Geschichte.
Ja, also, der Bombe. Ich meine, die Saison war aus BR-Sicht Hammer. Also so viele Derbys, so viele Spiele, auch vor allem mit Münchner Beteiligung, Wahnsinn.
Ja, also. Ja, das war irre. Also wir haben uns ja in der letzten Folge, wer da nochmal reinhören möchte, die Münchner Tabelle angesehen. Einfach mal eine Münchner Meisterschaft mit 4 Vereinen, das war schon beeindruckend. Ganz genau. Also wir werden auf alle Fälle die dritte Liga weiterhin im Blick behalten und auch gucken, wer denn da noch hochkommt. Da sind ja noch Traditionsvereine dabei, da sind mehrere Zweitvertretungen dabei, die hochgehen könnten. Natürlich möchten wir lieber die echten Vereine sehen und nicht eine Zweitvertretung. Aber ja, wir haben ja keinen Einfluss drauf.
Es wäre eine nette Geschichte, wenn Sascha Mölders in seinem vielleicht dann oder auch nicht letzten Profi-Jahr nochmal gegen Rot-Weiß Essen spielen könnte.
Das wäre so grandios.
Das wäre natürlich für ihn eine geile Geschichte. Ich würde es ihm gönnen.
Mit Felix Weber, dem nächsten Urlöwen.
Stimmt.
Also da können wir nur die Daumen drücken.
Die Löwen sind überall.
Ja, gefühlt schon. Und ein bisschen Löwenblut ist ja auch in der Nationalmannschaft gelandet für die Euro 2020. Einmal komplett unverhofft und einmal hat man so ein bisschen gehofft. Gehofft bei Florian Neuhaus, Glückwunsch dazu, aber sensationell der Kevin Volland. Also absolut richtig, müssen wir es glaube ich jetzt, ganz ehrlich, der hat es monstermäßig verdient. Einzig gerechnet damit hat glaube ich kaum noch jemand, dass der nochmal eine Chance kriegt.
Ja, den Volland, Anja, den kennen wir zwar auch noch von damals, aus seinen Anfängen, wenn wir da immer abgehangen sind an der Grünwalder Straße, rumgelungert.
Weißt du auch noch dieses eine, gutes Gossip.
Gutes Gossip ist back.
Weißt du auch noch dieses eine Interview, warst du da dabei? Da ist doch diese Sponsorenwand und gegenüber gehen ja die Spieler in die Umkleide.
Ja.
Und da war der Gábor Kiral, glaube ich, auch noch dabei. Und der junge Kevin Volland stand zum Interview da. Und ich hatte die Kamera aufgestellt. Ich glaube, du auch. Mhm. Aber alles war im Bild außer Kevin Volland. Weil die anderen, bei dir war da drin, gell? Ich habe dich angerufen und habe gesagt, ich brauche dein Bild. Weil die Jungs haben aus der Umkleide Schneebälle auf Kevin Volland geschmissen. Und der hat sich natürlich seitlich wegbewegt. Und wir sind ja VJs gewesen. Das heißt, wir haben das Mikro gehalten und die Kamera alleine gemacht. Und dann war er weg. dann war er einfach weg. Nur sein Ton war noch da.
Anni, jetzt kann ich dir ja sagen, nach langen Jahren, das waren meine Kollegen. Das war ein gewisser Flo Weiß, der da die Kamera verdreht hat, damit es bei dir nicht drauf ist.
Auf gar keinen Fall, das weiß ich.
Netter Versuch, Kollege Eckel. Netter Versuch, hier noch einen Keil ins Bergfest zu treiben. Hei, hei, hei.
Ich weiß auch noch, dass ich den nachfolgenden Termin bin ich wieder hin und dann habe ich zu ihm gesagt, also Gärspezi, und wenn du den Schneeball abkriegst, ist mir das auch wurscht. Hauptsache, du bleibst in meinem Bild stehen.
Ja, Löwen sind überall. Wir möchten natürlich Michael Kölner nochmal herzlich gratulieren zum Titel des Trainer des Jahres. Sascha Mölders ist der Spieler des Jahres. Er ist der älteste Profi-Torschützenkönig in Deutschland, den es je gegeben hat. Da kann man einfach nur die alle Hüte ziehen, 22 Buden in Liga 2. Übrigens, wer einen Blick in Sascha Mölders Fanstore werfen möchte, da gibt's jetzt auch schon die Torschützenkönig-T-Shirts. Ich sag nur Torwampenkönig. Kann man ja mal reingucken. Kleiner Tipp von uns. Ansonsten, die Löwen stellen den besten Angriff der Liga, 69 Tore, drittbeste Defensive mit 35 Toren, die zweitwenigsten Pleiten mit 8, beste Tordifferenz plus 34. Ja, eine beeindruckende Saison war das. Lass uns mal ganz kurz auf den Fahrplan der Löwen gucken, bis denn die neue Saison losgeht. Könnt ihr daheim auch schon mal die Notizblöcke ziehen. Jetzt ist erstmal Urlaub angesagt. Regeneration, Kopf freikriegen. Am 19. Juni ist die Leistungsdiagnostik angesetzt, also Laktattest. Am 20.06., das ist ein Sonntag, ist dann Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße 114. Vom 1. bis zum 6. Juli geht's ins Trainingslager nach Windischgarsten. Und der erste Spieltag der dritten Liga ist angesetzt für den 23. bis 26. Juli. Ansonsten wollen wir einen kurzen Blick in Richtung Leverkusen werfen. Ihr werdet euch jetzt fragen, was will der Löwenstammtisch denn in Leverkusen? Wir möchten zwei Jungs gratulieren zu einer wirklich grandiosen Saison, die uns im Löwentrikot auch richtig Spaß gemacht haben. Das sind die Bender-Zwillinge, Sven und Lars, die beenden ihre Karriere gemeinsam. Sie haben sie gemeinsam bei den Löwen gestartet. Sie beenden sie gemeinsam bei den Löwen in Leverkusen. Und was wir auf alle Fälle bemerkenswert gefunden haben, war das letzte Interview der beiden bei den Kollegen von Sky. Ich kann es nur das Zitat vorlesen. Wir haben ja keine Medienrechte. Allerdings, ich find's klasse, was Lars Bender dort nochmal gesagt hat. Ich zitiere: Für mich ist noch eines wichtig zu sagen. Das habe ich auch der Mannschaft letztens gesagt. Eine Fußballmannschaft ist ein Sinnbild dafür, wie eine Gesellschaft aussehen sollte. Zusammenzustehen, einer für den anderen einzustehen, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und es ist völlig egal, wer daneben der sitzt, wie der aussieht, wo er herkommt, was für eine Religion er hat, was für Ansichten, was für eine Kultur er entspringt. Zusammenstehen, nicht spalten lassen, das ist die Botschaft, die ich rausnehmen möchte. Das nehme ich mit aus meiner Karriere und das ist das Wichtigste. Und da ziehe ich alle Hüte davor. Ganz, ganz groß von Lars Bender.
Ja, nichts hinzuzufügen.
Ja. Muss man, glaube ich, an dieser Stelle einfach auch mal so sagen.
Herzlich eingeladen übrigens ins Bergfest, wenn er das irgendwie hört. Wahrscheinlich nicht, aber
wer weiß.
Sie haben sich auf ihrem T-Shirt auch bei den Löwen bedankt.
Und meine Props gehen raus an deine Kollegen, Flo. Sensationelle Social-Media-Arbeit mit dem Bender-Zwilling, mit dem Video. Ja. Ich habe mich schön weggeschmissen, wirklich.
Ich gebe es gern weiter. Ja, da haben wir natürlich ein unerschöpfliches Archiv. Also, was man da immer mal wieder rauszaubert, sensationell. Gerade so aus den 80er, 90er Jahren auch noch zu Zeiten eines Werner Lorand. Interviews auf der Wiesn. Im Bierzelt am Tisch.
Reinstes Gold. Da habe ich auch einige noch.
bevor wir langsam aber sicher Richtung dem immer wieder krönenden Ende dieser Podcast-Folgen bei uns beim Giesinger Bergfest kommen, ich würde euch bitten, nennt doch mal bitte jeder ein Top und ein Flop der Löwensaison 2020-21. Ladies first, würde ich sagen, liebe Anja,
hau einen ein raus. Top ist ein Tag nach der Saison. Michael Kölner schaut satte 25 Jahre jünger aus. und ein Flop. sind die liegen gelassenen Punkte gegen Mannschaften, wo es nicht hätte sein müssen.
Dann gebe ich das Mikrofon mal weiter an Alex.
Das wäre jetzt auch mein Flop gewesen, deswegen ein anderer. Ich habe ihn schon fast wieder verdrängt. Martin Pusic. Die Älteren werden sich erinnern, der so als Mölders Backup gekommen ist im Sturm und dann so schnell weg war, wie er gekommen ist. Also hat er mal gespielt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich glaube, am Anfang hat er ein bisschen gespielt, aber jetzt nicht wirklich auf sich aufmerksam gemacht und dann ja den Vertrag relativ schnell wieder aufgelöst. Also das war einer der weniger erfolgreichen Neuzugänge der letzten Jahre, von denen es ja relativ wenig gab. Also die meisten haben ja gut eingeschlagen, aber Martin Pusic war dann doch eher ein klassisches Missverständnis, wie es immer so schön heißt. Und mein Top wäre eher so das große Ganze, weil das Leben eines Fußballfans ist ja eigentlich eine Ansammlung an Momenten. Schöne Momente, bittere Momente, traurige Momente. Und diese Mannschaft hat uns in einer relativ trostlosen Zeit einfach viele, viele schöne Momente beschert und sich als Einheit präsentiert, den Grundstein für eine vielleicht oder hoffentlich erfolgreiche Zukunft gelegt. Und ich glaube, das ist das, was am Ende auch hängen bleibt aus dieser Saison. Nicht der verpasste Aufstieg oder so, sondern einfach, ja, wie diese Mannschaft in einer für alle schwierigen Zeit zusammengerückt ist und einfach sich als Einheit präsentiert hat. Das kann man dem Verein und Michael Köllner und der Mannschaft gar nicht hoch genug anrechnen.
Dann gebe ich das Mikro weiter an den Namenskollegen Flo Eckel.
Ja, also ich würde mal anfangen mit meinem Flop. Das waren die 19 Heimspiele leider ohne Fans. Ich hoffe, dass sich das ab der neuen Saison wieder ändert und ja, dieses Wohnzimmer Grünwalder Stadion wieder zu dem Fußballtempel wird, der so einmalig ist und einem jedes Mal auch wieder Gänsehaut so ein bisschen auf den Körper zaubert. Und mein absolutes Top war die Situation, als Kölner und Mölders nach dem Spiel draußen bei den Fans standen, gesagt haben, komm, scheiß auf Interviews, scheiß auf Pressekonferenz, wir gehen da jetzt zu denen raus, die wirklich zählen. Und dann mit einem Bier in der Hand und einem Megafon da standen und Kölner gesagt hat, wir kommen wieder.
Auch eine ganz grandiose Situation. In Sachen Flop muss ich leider einen Spieler nennen, von dem ich es nicht erwartet hätte. Das ist Leon Klaassen. Der ist für mich tatsächlich ein bisschen der Flop der Saison geworden, weil der hat so oft in der vergangenen Saison noch sein Können aufblitzen lassen und das ist irgendwie verschwunden. Das ist irgendwie, er hat diesen nächsten Step nicht gemacht und ich hätte es ihm so gewünscht, weil eigentlich ist das ein sympathischer Kerle. Er verlässt die Löwen jetzt, sein Ziel steht noch nicht fest. Deswegen leider so ein bisschen mir tut es ein bisschen weh, aber ehrlicherweise mein Flop. Kleine Anmerkung noch zum Stichwort Fans. 60 ist mittlerweile jetzt tatsächlich der einzige deutsche Profiverein, der seit mehr als einem Jahr keine Fans im Stadion hatte. Denn das letzte Heimspiel war ja auch auswärts. Das heißt, diese 250 Zuschauer, die jetzt wieder zugelassen waren, die konnte 60 auch gar nicht mitnehmen. Also 60, der letzte Profiverein, der seit Beginn der Pandemie keine Zuschauer hatte.
29. Das, Februar 2020. Heimspiel gegen Chemnitz.
Richtig, da hatte ich Tickets und konnte sie nicht wahrnehmen.
Ja, ich war in der Westkurve. Ich habe richtig
Glück gehabt. Und das für mich auch ein Top der Saison einfach, ich würde es unter dem Stichwort sagen, 60 lebt und zwar mit Ecken und Kanten. Klare Aussagen, klare Kanten und trotzdem parallel die Ruhe bewahren. Nicht, dass hier Hollywood ausbricht, sondern du sagst klipp und klar deine Meinung, du sagst es richtig getimed, du eckst vielleicht auch mal an, aber du overpaced nicht und du unterpaced nicht. Das hat irgendwas, ja, Giesing lebt, aber es randaliert nicht. Ich hoffe, jeder versteht, was ich meine.
Ja.
Darauf gibt es jetzt erstmal eine Leberkass-Semmel.
Oder richtig. Sechs. Also sechs Leberkass-Semmeln meine ich.
Okay.
Alex.
Ja.
Bevor wir zu unserem krönenden Abschluss in Alex Allstars kommen, wollten wir ja auch noch unsere Hörerschaft ein bisschen mitnehmen. Was haben wir denn so in den nächsten Wochen vor? Es kamen schon die Fragen, gehen wir in die Sommerpause, machen wir weiter Vollgas? Was ist denn mit dem Bergfest los, nachdem die Saison jetzt ja offiziell beendet ist? Anja nehme ich natürlich auch mit, um Gottes Willen, das hätte ich dann nur den Alex angesprochen.
Ich glaube, wir waren vielleicht auch ein Saison-Highlight für manche.
Hoffentlich.
Schön wär's, ja. auf jeden Fall.
Wenn es denn so ist, dann dürft ihr gerne Bewertung da lassen für diesen Podcast. Nein, wir haben uns vorhin ein bisschen zusammengesetzt und Anja, vielleicht magst du verkünden, wie es mit dem Bergfest in den nächsten Wochen weitergeht.
Also eine Woche machen wir jetzt eine kurze Pause, so eine kleine Kreativpause nennen wir es einfach mal, aber wir haben schon weiter geplant natürlich. Wir hören uns wieder am 9.6. und das wird eine Folge, die sich ein bisschen um den Drittliga-Aufstieg dreht. Also wir wollen natürlich, dass ein bayerischer Vertreter hochkommt und das beleuchten wir. Und dann legen wir weiter los.
Vorher ist noch Laktattest bei uns. 8. Juni Laktattest.
Vergessen. So und alle. Achso, ja. Wie ist der Laktattest bei uns? Wie viel Bier kannst du trinken? Oder genau. Wie läuft das? Ja.
Wie viel Bier kannst du trinken, um noch eine Giesinger Bergfest Podcast-Episode aufnehmen zu können?
Heißt, ich trinke mein Bier, dann stecht ihr mir ins Ohrwaschel, zapft da das Blut raus und dann ist okay.
So ist es.
Okay?
Richtig. Ja.
Und dann so im 2-Wochen-Schnitt erstmal. Und ich wette, nach 3 Wochen sind wir dann eh wieder wöchentlich da, weil wir vermissen uns ja auch.
Das ist definitiv richtig. Also, gönnt uns eine Mini-Verschnaufpause, aber dann sind wir auch wieder da. Und ja, jede Folge des Bergfests endet immer gleich. Und zwar mit den All-Alex-All-Stars. Und lieber Alex, lass uns zurückblicken auf letzte Woche. Lass auflösen und lass einen neuen All-Star da.
Ich lass die Anne auflösen.
Aber lass doch den Flo...
Oder den, oder den Flo. Die Anja hat ja schon groß angekündigt, dass
sie aber weiß. Der Flo kann, ja, ich weiß es wieder, aber der Flo kann jetzt mal versuchen, ob er es rauskriegt, weil ich weiß es so sehr.
Ich bin so scheiße im Raten.
Also. Ohne Witz, Flo, ich wusste bis dato keinen einzigen und da wusste ich sofort.
Jedenfalls nicht ad hoc.
Ja. Ich kann die 3 Hinweise nochmal vorlesen. Mein Alex Allstar ist inzwischen Sturmpartner eines italienischen EM-Helden. Er machte einst mit einem freizügigen Instagram-Post von sich reden und das war der Hinweis für Anja und seine Zeit bei 60 bremste seine Karriere nur kurz.
Weißt du's, Flo? Bitte enttäusch mich nicht, das weiß jeder, jedes kleine Kind.
Boah, ich wusste es auch nicht.
Du baust gerade extrem Druck auf mit dem der sexy Post also bringt mich gerade komplett raus.
Nein,
so ging es aber auch zuerst, ja.
Es gibt's nur einmal in der Löwenlaufbahn, dass das überall rumging, bevor der Spieler quasi eigentlich angekündigt war, so, dass der kommt. Dabei ist er jetzt so im Nachhinein betrachtet gar nicht so.
Ist so gemein, wenn alle wissen, wovon man spricht, nur der eine, der es raten muss, nicht.
Also es ist jetzt nicht so der Mann, den ich eigentlich anschauen würde.
Ja, und er hat auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also ich kann ja mal die Hinweise zumindest auflösen. Sturmpartner eines italienischen EM-Helden, Partner von Mario Balotelli beim AC Monza, die gerade den Aufstieg in die erste italienische Liga verpasst haben. Freizügiger Instagram-Post. Bitte.
Er hat so ein Bild gepostet. Oh mein Gott, das kannst du nicht machen, gell? Da war er dann so ein bisschen verschwitzt und die Haare sind ihm so runter. Also so schlonzig, wirklich schlonzig. Und dann hat der da diesen Pokal vor sein Gemächt gehalten. Jetzt musst du es wissen!
Und sonst hat er nichts an, außer dem Pokal, muss man dazu sagen.
Er hatte nichts an, außer dem Pokal. Der spinnt doch.
Also da habe ich nur Lothar Matthäus im Blick. Der übrigens den Pokal vom Gemächt hielt, bevor Andi Brehme ihn geküsst hat damals.
Ja, aber wir reden von einem Löwenspieler.
Das dachte ich mir fast schon. Der wäre beide mal Löwentrainer geworden.
Ja, da habe ich mal eine Fotomontage gebastelt für Merkur TZ, das weiß ich noch. War ein großer Aufschrei.
Zurück zum Text. 3. Hinweis. Die Zeit bei 60, die seine Karriere nur kurz bremste. Er war danach Torschützenkönig in der polnischen ersten Liga und ist jetzt eben bei einem ambitionierten italienischen Zweitligisten, wie wir ja schon gehört haben. Mensch, Anja, bitte auflösen.
Christian Gittke.
Gütke.
Der mit den langen blonden Haaren, ja. Und dann der zwei Tore geschossen hat.
Gemächt.
Ja. 2 Tore hat er geschossen im Löwendress und ist dann.
Ich kann mich wirklich nicht mal über, dran erinnern, wie der über unser Spielfeld gelaufen ist. Ich kann mich nur an dieses Foto erinnern.
Ich weiß, dass er ein vermeintlich wichtiges Tor gegen Dynamo Dresden geschossen hat. Ein paar Spieltage vor Schluss in der Horrorsaison, wie sich dann später noch herausstellen sollte. Aber da hat jeder gesagt, jetzt sind wir gerettet. Und am Ende kam der große Knall und Christian Güttker war wie alle anderen weg von der Grünwalder Straße.
Mein Aber nächster, du weißt, wer es ist jetzt, wo du den Namen hörst,
ja, oder? Ja, ich erinnere mich an eins seiner ersten Spiele gegen Nürnberg damals.
Ich schick dir nachher das Bild per WhatsApp. Ich hab's nämlich letztens extra rausgesucht.
Können wir das Foto bitte in den Shownotes verlinken, Alex?
Wenn es das noch gibt, ja. Ich glaube, es
ist es gibt es. Ich hab's gefunden. Okay. Lass da einen Social ran, der findet alles.
Genau. Der letzte Alex Allstar vor der sehr kurzen Sommerpause. Der Stichwort Laktattest, das ist ein kleiner Zusatztipp, da gibt es auch eine interessante Geschichte, kann man dann ja mal googeln, wenn man denn weiß, aufgrund meiner drei Hinweise, die ich jetzt präsentiere. Er fuhr mal ohne Fußballschuhe zu einem Auswärtsspiel, was sich dann erst beim Auswärtsspiel herausstellte, dass die nicht in seiner Tasche waren. Zweiter Hinweis, er beendete seine Karriere mit nur 27 Jahren. Und er ist der einzige Spieler aus seinem Heimatland, der je für 60 gespielt hat. Zumindest laut meinen Recherchen. Ich war sogar bei Google auf Seite 2.
Bevor wir diese Folge beschließen, Flo, du hast bestimmt gedacht, du kommst drum herum. Aber ich sag mal, die verrückten Torhüter. Wir haben ja auch eine Mini-Fußballkarriere zusammen noch gehabt. Und ich erinnere mich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, das rot-weiß gestreifte Trikot der TZ-Partygänger-Mannschaft und ein verrückter Flo Eckel im Tor. Ich werde es nicht vergessen. Stark am Ball, stark in den Paraden und vor allem stark in den Pausen am Bier.
Ja, Prost.
Diese kleine Info musste noch rauskommen, es tut mir leid. Vielleicht verlinken wir noch ein Foto aus den Zeiten damals. Vielleicht finde ich noch eins.
Damals waren wie hieß es vorhin? Damals waren wir noch jung und dumm.
Ja, heute sind wir es nur noch dumm.
Ich bin immer noch jung.
Alles klar. Lassen wir es so stehen. Giesinger Bergfest Folge 12. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid beim Stammtisch. Das war die erste, ja nicht ganz Halbsaison mit dem Bergfest. Wir verabschieden uns, wie schon erwähnt, in eine kleine Sommerpause. Genau eine Woche bedauert. Wir sind dann zurück am 9. Juni. Würden uns freuen, wenn ihr euch dann auch wieder hier einklingt in unser kleines Stammtischgespräch und mitlauscht über unsere Löwengeschichten. Und über all das, wenn wir uns darüber austauschen, was sich bei 60 tut, lasst gern ein Like da auf Facebook, Twitter, Instagram. Schaut vorbei auf giesinger-bergfest.de. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Infos, meldet euch gerne bei uns jederzeit. Ansonsten lasst ein Abo da bei unserem Podcast auf den jeweiligen Podcast-Kanälen. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Ich besag ganz herzlich Dankeschön an Flo Eckel für deine Zeit, dass du hier am Stammtisch mit schwadroniert hast und in Erinnerungen und an Analysen eingetaucht bist. Ganz herzliches Dankeschön.
Danke euch für die Einladung.
Ich sag auf alle Fälle Danke an Anja und Alex. Wie immer eine Freude, euch in dieser Runde immer wieder zu sehen.
Danke dir, Flo. Und noch eins an die Fans. Danke. Ich würde gern aus Löwenmut zitieren: Was heute schwer ist, wird morgen gut.
Denn wir haben den Löwenmut. Ganz genau so ist es. In diesem Sinne, erholt euch gut von uns, von dieser Saison und in 2 Wochen greifen wir wieder an. Und wir verbleiben mit den besten Grüßen vom Stammtisch und mit dem wichtigen und ich glaube mittlerweile schon fast lieben Dingen. Bleibt alle schön, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.